Kurz darauf fuhren wir los. Giancarlo Baltuzzi fuhr mit Burdick und seinem Sohn Brad vor. Ich folgte der gepanzerten Limousine in gleichmäßigem Abstand. Zuerst fuhren wir noch auf breiten Highways, aber gegen Abend erreichten wir die Bergwelt der Appalachen. Hier herrschte kaum Verkehr, denn die ganze Region war fest in privater Hand. Riesige Anwesen auf Grundstücken, die man zu Fuß nicht an einem Tag umrunden konnte, versteckten sich in den Wäldern und wurden von ihren Besitzern gern Hütten genannt. Irgendwann wurde der Weg so unwegsam, dass ich selbst mit meinem Mercedes Schwierigkeiten hatte, der gepanzerten Limousine zu folgen. Der Abstand vergrößerte sich, doch kurz darauf hielt Baltuzzis Wagen an. Ich beschloss, den Mercedes nicht weiter zu quälen und ging das letzte Stück zu Fuß weiter. Baltuzzis Wagen stand auf einer gekiesten Lichtung, von der aus eine Treppe weiter nach oben führte, zu seiner Hütte. Ein Normalverdiener nannte sowas Palast, aber ich will hier nicht kleinlich erscheinen. Das Ding hatte gut und gern 200 Quadratmeter und war drinnen mit allem Komfort ausgestattet, für den ich die nächsten 100 Jahre hätte sparen müssen. Fernseher und HiFi-Anlage waren das Neueste vom Neuen und die Einrichtung das Modernste vom Modernen. Ich sah mich kurz um und ging dann wieder hinunter auf den Platz, wo Baltuzzis Wagen stand. Von dort aus verlief ein schmaler Pfad in das dichte Buschwerk, der nach wenigen Metern zu einem Steg führte, unter dem das Wasser eines Bergsees leise plätscherte. Inzwischen war es fast vollkommen dunkel und ich wollte gerade zum Haus zurückkehren, als am gegenüberliegenden Ufer des Sees etwas aufblitzte. Irgendjemand hantierte dort mit einer Taschenlampe herum. Ich blieb wie angewurzelt stehen. Was war da drüben? Gerade wollte ich mich umdrehen und den Weg zurückgehen, als Baltuzzi neben mich trat. Er lächelte mich charmant an und sah derart liebenswürdig aus, dass man es sich schwer vorstellen konnte, dass dieser Mann eiskalt Leute umbringen ließ, die ihm im Weg standen. Er hörte auch nicht auf, charmant zu lächeln, als er mich fragte, ob ich einen Schlafsack dabei hätte. Schließlich war ich nicht auf seinen Wunsch hier und er überlegte gerade, ob er mich tatsächlich einladen sollte, in seinem Haus zu übernachten. Ich grinste ebenfalls breit und antwortete, dass ich dann kurzerhand bei seinem Nachbarn klopfen würde, der am anderen Seeufer wohnte. Baltuzzi runzelte die Stirn und antwortete leicht irritiert, dass dort drüben niemand wohne. Der nächste Nachbar sei 10 Meilen entfernt. Ich konnte sehen, wie es in seinem Kopf arbeitete. Und dann hatte er begriffen. Er drehte sich um und lief mit geschmeidigen, schnellen Schritten zum Haus zurück. Und ich folgte ihm. Brad saß vor dem Fernseher, als Baltuzzi ihn anherrschte, die Fensterläden wieder zu schließen. Dann zog er einen Teppich zur Seite und öffnete eine Luke im Fußboden. Er beförderte ein M16 daraus hervor und warf mir die Waffe zu. Er selbst entschied sich für eine Heckler und Koch. Dann holte er noch 2 Nachtsichtgeräte aus der Luke, die sich eigentlich in Armeebeständen befinden sollten. Aber ich wunderte mich nicht wirklich darüber, dass Baltuzzi sie besaß. Als Brad begriff, dass sein Vater und ich gleich rausgehen und das Gelände absuchen würden, fing er an zu nörgeln, dass er dabei sein wolle. Giancarlo Baltuzzi verzog genervt das Gesicht und fuhr seinen Sohn an, dass er gleich allein da rausgehen könne, wenn er nicht sofort die Klappe hielte. Dann gab er ihm den Auftrag, die Außenscheinwerfer einzuschalten, sobald wir die Lichtung überquert haben würden. Wenn ich ehrlich sein soll, dieser Bengel war so peinlich blöd, dass ich bezweifelte, dass er das hinkriegen würde. Doch Wunder, ach Wunder, er schaffte es. Baltuzzi und ich hatten die Lichtung gerade hinter uns gelassen und waren im Schutz der Büsche untergetaucht. Da flammte grelles Scheinwerferlicht auf. Diesen Platz würde nun niemand mehr ungesehen überqueren können. Ich setzte das Nachtsichtgerät auf und während meine Augen sich an das fahle grüne Licht gewöhnten, dachte ich kurz über die Merkwürdigkeit nach, dass mein Kampfpartner ein gesuchter Verbrecher war. Geduckt schlich ich vorwärts und warf einen Blick zu Baltuzzi rüber, der sich rechts von mir befand. Links im Gebüsch bewegte sich etwas. Und dann sah ich die Gestalt. Ganz in Schwarz gekleidet schlich sie durchs Unterholz. Das musste der Panther sein. Auf dem Rücken trug er ein Gewehr, so viel konnte ich sehen. Aber ich war sicher, dass das nicht die einzige Waffe war, die er dabei hatte. Er war noch zu weit entfernt. Wenn ich geschossen hätte, hätte ich ihn nur gewarnt, aber vermutlich nicht getroffen. Ich gab Baltuzzi ein Zeichen.
Er schlich sich neben mich und flüsterte mir dann zu, dass er dem Kerl den Kopf wegpusten würde, sobald er nah genug heran wäre. Ich grinste und teilte ihm mit, dass ich nur darauf warten würde, Augenzeuge eines Mordes zu werden, den Giancarlo Baltuzzi begangen hatte. Und Tom Rowland würde sich freuen. Baltuzzi fluchte und fragte mich, auf wessen Seite ich eigentlich stünde. Doch die Diskussion konnten wir nicht beenden, denn der Panther kam näher. Und dann sah ich etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Er hatte sich ins Unterholz gekauert und hielt ein kleines rechteckiges Kästchen in der Hand, aus dem er gerade langsam eine Antenne herauszog. Auch Baltuzzi hatte es nun gesehen. Er sprang auf und schrie aus Leibeskräften seinem Sohn zu, dass er sofort aus dem Haus kommen solle. Doch Brad brüllte zurück, dass es im Haus sicherer sei. Mein Gott, war der Bengel dämlich. Sein Vater schrie sich die Seele aus dem Leib und er merkte nichts. Ich warf mich herum und feuerte, was das M16 hergab. Wenn ich den Panther erwischte, bevor er den kleinen Knopf auf der Fernsteuerung drücken konnte. Doch der Panther hatte Nerven wie Stahl. Obwohl meine Kugeln wie zornige Hornissen um ihn herum schwirrten, blieb er, wo er war und drückte auf den Knopf. Ich dachte, die Welt würde untergehen, als die Druckwelle mich gegen einen Baum schleuderte. Mühsam rappelte ich mich hoch. Mir taten sämtliche Knochen weh, aber ich hatte mich nicht ernsthaft verletzt. Ich sah zu dem großen Blockhaus der Baltuzzis rüber und stellte fest, dass nur noch die steinernen Grundmauern standen. Alles andere war ein lichterloh brennender Haufen Trümmer. Brad Baltuzzi hatte nicht die geringste Chance gehabt. Der Panther hatte auch ihn erledigt und war im Unterholz verschwunden. Ich robbte zu Baltuzzi rüber. Er war verletzt, aber bei Bewusstsein und bedeutete mir mit einer knappen Handbewegung, dass ich mich nicht um ihn zu kümmern brauchte. Er sah mich an und ich wusste, dass er nur eins wollte. Ich sollte den Panther zur Strecke bringen. Ich rappelte mich hoch und rannte geduckt zu Baltuzzis Wagen. Im Handschuhfach fand ich das, was ich vermutet hatte, nämlich eine Karte der Umgebung. Nach einem kurzen Blick darauf entschloss ich mich, in meinem Wagen auf die andere Seite des Sees zu fahren. Es war kaum anzunehmen, dass der Panther sich noch hier befand. Während ich fuhr, warf ich immer wieder einen Blick auf die Karte, die auf dem Beifahrersitz lag, und überlegte, wo ich meinen Wagen parken würde, wenn ich der Panther wäre. Ich hatte keine Anhaltspunkte außer meinem Instinkt, und so entschied ich mich für ein kleines Wäldchen etwas abseits einer Anhöhe. Und ich hatte Glück. Dort stand ein Buick, das musste sein Wagen sein, denn hier würde wohl kaum jemand mitten in der Nacht spazieren gehen. Vom Panther war weit und breit nichts zu sehen. Ich versteckte den Mercedes und legte mich auf die Lauer. Die Minuten verrannen. Eine Stunde. Zwei Stunden. Und dann hörte ich das Rascheln im Gebüsch. Der Killer humpelte langsam auf seinen Wagen zu. Meine Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Mir taten sämtliche Knochen weh. Ich war müde. Ich war erschöpft. Aber es war noch nicht zu Ende. Ich richtete meinen Revolver auf ihn und befahl ihm, die Hände hochzunehmen. Und erstaunlicherweise tat der Killer genau das. Er ersparte mir einen Kampf, denn er war genauso erschöpft wie ich. Und zudem steckten ihm zwei Kugeln im Bein. Ich hatte ihn also doch erwischt und er musste reichlich Blut verloren haben. Ich fesselte ihn und führte ihn zu meinem Wagen. Wie ein Paket verschnürt lag er wenig später auf dem Rücksitz und ich fuhr zurück zu Baltuzzis Haus. Oder besser, zu seiner Ruine. Der Schein des Feuers verwandelte die Lichtung in eine gespenstische Szenerie. Und Giancarlo Baltuzzi saß an einem Baum gelehnt und starrte in die Flammen. Über uns suchte ein Hubschrauber nach einem Landeplatz und in weiter Entfernung hörte ich die Sirenen der Feuerwehr, als ich ausstieg. Baltuzzi stand auf und fragte mich, ob ich ihn erwischt hätte. Ich nickte und zerrte den immer noch vermummten Killer aus meinem Wagen. Ich wusste längst, wer es war, doch Baltuzzi bat mich, ihm die Kapuze abzunehmen. Ich tat es und Baltuzzis Augen weiteten sich. Und erst jetzt merkte ich, dass ich einen folgenschweren Fehler gemacht hatte. Denn im nächsten Moment hörte ich schon den Schuss. und der Killer neben mir fiel um, ohne noch einen Laut von sich geben zu können. Baltuzzi hatte ihn ohne mit der Wimper zu zucken erschossen. Und ich, erledigt wie ich war, hatte es nicht verhindern können.